zwischen Hamburg und Haiti.
Paphos, Europäische Kulturhauptstadt 2017, eine Sendung von Thomas Bormann.
Petra tou Roumiou, die Bucht im Süden Zyperns, galt schon vor Jahrtausenden als göttlicher Ort. Hier soll einst Aphrodite dem Meer entstiegen sein. Aphrodite, die Göttin der Liebe, die Göttin der Schönheit, wurde in den Fluten des Mittelmeers geboren und betrat hier irdischen Boden, so lehrt es die griechische Mythologie. Petra tou Roumiou ist der Geburtsort Aphrodites. Aphrodite's Birthplace steht auch auf dem Hinweisschild an der Ausfahrt der Autobahn A6 von Nikosia nach Paphos, die in Sichtweite an der Bucht entlang führt. Am Kieselstrand tummeln sich zu jeder Jahreszeit Touristen. Sie bestaunen die aus dem Meer emporragenden Felsen und sie hoffen auf den Zauber Aphrodites. Ein Besuch an dieser Bucht soll angeblich wie ein Jungbrunnen wirken.
Die Schriftstellerin Marieke Langhorst aus Berlin, die einen großen Teil des Jahres auf Zypern verbringt, weiß, was die Einheimischen seit Generationen über den Aphrodite-Zauber erzählen.
Man muss dreimal um den hinteren Felsen, der im Wasser steht und ganz vom Wasser umgeben ist, drumherum schwimmen, während die vorderen Felsen hier ja zu dicht am Strand sind. Also bei Vollmond dreimal drumherum bringt 30 Jahre jünger.
Auch der Einheimische Dimitris Michaelidis muss schmunzeln.
Yes, many people have tried it, but it doesn't work. I know lots of people that have.
Er wisse von vielen Leuten, die es versucht haben, aber es funktioniere nicht, sagt er. Dimitris Michaelidis ist Archäologe. Er kennt sich aus wie kein Zweiter, wenn es um griechische Götter und antike Stätten auf Zypern geht.
In Alt-Paphos pilgern Besucher noch heute zum Aphrodite-Heiligtum, wo die Göttin der Liebe schon vor 3200 Jahren verehrt worden ist. Von dem jahrhundertelang verschütteten Heiligtum ist allerdings nicht mehr viel zu sehen. Die ersten Entdecker hatten im 19. Jahrhundert allzu eifrig nach antiken Überresten gegraben.
Die Leute haben nach einem Tempel gesucht, nach einem klassischen Tempel wie dem Parthenon. Ihnen war damals nicht klar, dass es solche Anlagen früher im östlichen Mittelmeerraum gar nicht gab. Das Heiligtum war nach orientalischem Vorbild gebaut worden, als offene Fläche unter freiem Himmel. Während sie also vergeblich nach Überresten eines Tempels gruben, haben sie damit das Heiligtum zerstört, eben weil sie es nicht besser wussten.
Sehr gut erhalten hingegen sind die farbenfrohen Bodenmosaiken aus den römischen Palästen im archäologischen Park von Paphos. Da ist zum Beispiel Dionysos, der Gott des Weines, lebensgroß beim Festgelage dargestellt. Wer hat in den Villen mit diesen prachtvollen Böden gewohnt?
Wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass hier reiche Händler oder reiche Landbesitzer gewohnt haben.
Dimitris Michaelidis kennt den archäologischen Park in Paphos wie sein Wohnzimmer. Sein gesamtes Berufsleben hat er hier geforscht. Im vergangenen Sommer wurde er pensioniert, aber er lehrt weiterhin an der Universität in Nikosia, um sein Wissen neuen Generationen von Archäologen weiterzugeben. Unter der Erde von Paphos, dort wo stets eine kühle Brise vom Meer heranweht, schlummern sicher noch viele Mosaikböden, die noch gar nicht ausgegraben worden sind.
Das müssen eindrucksvolle Paläste gewesen sein damals, vor 2000 Jahren, meint der Archäologe. Allerdings sind die meisten Steine, aus denen einst die Mauern und die Säulen dieser Paläste gebaut worden sind, inzwischen vermutlich in Ägypten. Im 19. Jahrhundert nämlich, als Zypern noch zum Osmanischen Reich gehörte, wurde das antike Paphos als Steinbruch genutzt.
Die osmanischen Behörden haben der Baugesellschaft von Ferdinand de Lesseps die Erlaubnis gegeben, Steine zum Bau des Suezkanals in Ägypten zu verwenden. Paphos war besonders betroffen.
Glücklicherweise blieben damals die Bodenmosaiken unentdeckt. Sie überstanden all die Jahrhunderte unter einer dicken Schicht Schutt und Erde.
Even the mobile is a nightmare. We cannot live without this. I left von Andrea Mo.
Elena Taliotu, 49, Rechtsanwältin, Mutter zweier Söhne und waschechte Paphoserin, steht ständig unter Strom. Ein Handy sei ein Albtraum, aber ohne gehe es nun mal nicht, seufzt sie und drückt ein ankommendes Telefongespräch weg. Elena nimmt sich jetzt Zeit, um die Vorbereitungen auf das Ereignis 2017 zu begutachten. Paphos ist neben dem dänischen Aarhus europäische Kulturhauptstadt. Immer noch ist die Hälfte aller Straßen aufgerissen. Die Stadt putzt sich heraus. Im Altstadtviertel Mutallas weist Elena Taliotu auf die zweisprachigen Straßenschilder hin. Odos Hatzi Ali Aya steht da auf Griechisch, darunter in türkischer Sprache Hagi Ali A Sokal. Die Straße führt zur Moschee.
Sie ist sehr schön renoviert fürs Kulturhauptstadtjahr Paphos 2017. Die Moschee zeigt uns, wie friedlich hier die Menschen früher zusammengelebt haben und jeder seiner Religion nachgehen konnte. Ein Vorbild für uns Jüngere.
Die Moschee ist zwar schön renoviert, aber niemand kommt zum Beten hierher. 1974, am Ende des Zypernkrieges, flüchteten die 3000 türkischen Einwohner von Paphos. Sie zogen in den Norden der Insel, den die türkische Armee immer noch besetzt hält. Seither leben alle griechischen Zyprer im Süden der Insel und alle türkischen Zyprer im Norden. Voneinander geteilt durch Stacheldraht und Wachtürme und durch eine Pufferzone, in der Blauhelme der UNO bis heute darauf achten, dass die Kämpfe nicht wieder aufflammen.
Elena war noch ein Kind, als die türkischen Einwohner ihre Heimatstadt verlassen mussten.
Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, mit türkischen Menschen zusammenzuleben. Meine Eltern und vor allem meine Schwiegermutter schon. Ihr Haus lag im Zentrum. Sie sind zum Einkaufen, zum Markt ins türkische Viertel gegangen. Sie haben viele Geschichten von früher erzählt. Sie haben sich mit den türkischen Zyprern gut verstanden.
Das mehr oder weniger friedliche Miteinander ist spätestens seit 1974 vorbei. 40.000 türkische Zyprer flüchteten damals in den Norden der Insel. Von dort wiederum wurden etwa 160.000 griechische Zyprer vertrieben, hinter die Waffenstillstandslinie in den Süden Zyperns. Ein Drittel der Inselbewohner wurde über Nacht zu Flüchtlingen. Einer von ihnen ist Chrysantos.
I am refugee.
Er sei Flüchtling, sagt er.
Ich bin Flüchtling aus Sodia. Sodia war früher das reichste Dorf Zyperns. Es liegt in der Nähe von Morfu im Westen der Insel.
Chrysantos ist Wirt eines kleinen Cafés. Zwei alte Männer trinken hier wie jeden Tag ihren griechischen Kaffee und spielen dabei stundenlang Tavli, Backgammon. In dicken Lettern steht der Ortsname über dem Café. Es liegt direkt neben der Moschee im ehemaligen türkischen Viertel Mutallas. Flüchtling Chrysantos bekam 1974, wie viele andere griechische Zyprer, Paphos als Wohnort zugewiesen. Aber heimisch sei er hier nicht geworden, sagt er. Dass jetzt auch noch fast alle Straßen hergerichtet werden, um im Kulturhauptstadtjahr wieder Leben ins einstige türkische Viertel einzuhauchen, hält er für zwecklos. Chrysantos ist verbittert. Neureiche hätten das alte Zentrum längst zerstört, spätestens seit vor einigen Jahren ein riesiges Einkaufszentrum eröffnet wurde.
200 Shops closed. If we give new dress.
200 Läden haben wir schon dicht gemacht. Da wird auch der Umbau jetzt nicht helfen. Die haben damals, 2008, diese Shopping Mall gebaut. Seitdem gehen alle Leute dorthin und hier müssen die Geschäftsinhaber aufgeben. Hier ist alles ruiniert.
The small shop closed. The small business closed.
Die Kings Avenue Mall ist der Stolz der Städteplaner von Paphos. Voll klimatisiert, mit Boutiquen, Schnellrestaurants und einer Spielhalle. Die Shopping Mall liegt auf halbem Weg zwischen der Altstadt oben auf dem Hügel und dem Touristenviertel unten an der autofreien Uferpromenade.
Dort am Hafen in Kato Paphos flanieren zu jeder Jahreszeit Urlauber. Sie machen Selfies vor den Fischerbooten im Hafen oder vor dem Kastell aus hellbraunen Granitblöcken, das die Osmanen vor gut 400 Jahren in die Hafeneinfahrt gebaut haben. Vom Dach des Kastells kann man den weitläufigen archäologischen Park überblicken mit den Bodenmosaiken und dem Amphitheater aus römischen Zeiten. Schon seit 1980 stehen die antiken Funde von Paphos auf der Liste des Weltkulturerbes.
Die meisten der gut 33.000 Einwohner von Paphos wohnen aber nicht direkt am Meer, sondern eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt oben auf dem Hügel in Ktima, dem eigentlichen Stadtzentrum von Paphos. Wenn dort erst einmal die Baumaschinen abgezogen sind, wird Ktima seinen Charme entfalten, versprechen die Manager des Kulturhauptstadtjahres. Dasselbe soll für Mutallas gelten, das ehemalige türkische Viertel von Paphos, direkt am Rand des Stadtzentrums. Jahrzehntelang war Mutallas das Stiefkind der Städteplaner. Die Einwohner dort sind skeptisch, ob das Viertel rund um die Moschee wirklich bald zu neuem Leben erwacht.
Seit gut 10 Jahren ist die Grenze zwischen Nord- und Südzypern durchlässig. Griechische Zyprer können in den Norden reisen, türkische Zyprer den Süden besuchen. Elena Taliotou hofft, dass es eines Tages wieder so sein wird wie früher.
Manchmal begegne ich Menschen, die von der anderen Seite kommen und hier ihre frühere Heimat besuchen. Dann bin ich traurig. Neulich habe ich zufällig eine türkische Familie getroffen, die war hierher gefahren, um das Haus ihrer Familie zu sehen. Ich bin mit denen ins Gespräch gekommen. Sie sagten, alles, was wir brauchen, ist Frieden und ein gutes Zusammenleben. Deshalb hoffe ich, dass die Verhandlungen irgendwann Erfolg haben werden.
Good living, so I hope that this situation had success.
Elena Taliotou ist Optimistin. Sie hofft auf eine Wiedervereinigung Zyperns, auf ein friedliches Miteinander zwischen griechischen und türkischen Zyprern.
Wir glauben, dass die Kultur uns einer Lösung näher bringen wird als die Politik.
Galatia Georgiou ist Kulturmanagerin. Die junge Frau mit den glattgekämmten dunkelbraunen Haaren bastelt das Programm für das Kulturhauptstadtjahr 2017 zusammen. Bridging Cultures, Kulturen verbinden, ist das Motto. Galatia Georgiou hat sich viel vorgenommen.
Wir haben auch ein Programm für die türkisch-zyprische Gemeinde. Wir wollen den Mutallas-Platz zu neuem Leben erwecken. Wir haben ein Projekt, das heißt Geschmack verbindet. Dort wird es einen Markt für Lebensmittel und Gerichte, Imbestände und so weiter geben. Das wird eine gute Gelegenheit für griechische und türkische Zyprer sein, sich ein bisschen näher zu kommen.
Von Paphos bis zur Hauptstadt Nikosia sind es 150 Kilometer. Nikosia liegt in der Mitte Zyperns. Wie das gesamte Land, so ist auch die Hauptstadt geteilt. In einen griechischen Süden und einen türkischen Norden. Die grüne Linie, so heißt die Grenze, die die beiden Volksgruppen voneinander trennt, läuft mitten durch die Altstadt. Ein Grenzübertritt in der geteilten Stadt Nikosia ist ein lockerer Spaziergang. Man schlendert durch die Fußgängerzone der Ledra-Straße, vorbei an Straßenmusikern, links und rechts reihen sich Cafés, Souvenirläden und Boutiquen aneinander, dann plötzlich ein kleiner Pavillon mit griechisch-zyprischen Polizisten. Die Beamten schauen mal gelangweilt, mal skeptisch auf die Spaziergänger, die sich auf den Weg in den türkischen Teil machen. Aus Sicht der griechisch-zyprischen Beamten ist das hier gar keine Grenze. Das Gebiet auf der anderen Seite der grünen Linie gehöre wie der Süden zur Republik Zypern, sei allerdings seit 1974 illegal von türkischen Truppen besetzt. Die ganze Welt sieht das so, nur die Türkei nicht und auch die türkischen Zyprer nicht. Sie haben auf ihrer Seite, der grünen Linie, ein großes Schild aufgestellt. Welcome to the Turkish Republic of Northern Cyprus. Willkommen in der türkischen Republik Nordzypern. Einmal den Pass vorzeigen, Stempel rein und man ist zwar immer noch in der Ledra-Straße, aber hier zahlt man nicht mehr in Euro, sondern in türkischen Lira. Hier hört man nicht mehr Kirchenglocken, sondern den Muezzin. Hier sind die Werbetafeln türkisch, nicht mehr griechisch.
300.000 Einwohner hat die türkische Republik Nordzypern. Ein selbsternannter Ministaat, den die ganze Welt nicht anerkennt und mit dem die ganze Welt keinen Handel treibt. Alles, was nach Nordzypern importiert werden soll, jedes Auto, jeder Sack Reis, jedes Kaugummi, alles muss über die Türkei geliefert werden.
Biz gerçek anlamda psikolojik topluca travma geçiriyoruz çünkü yerimizi bilmeyiz.
Die türkischen Zyprer seien traumatisiert, sagt Hasan Hastürer. Sie wissen nicht, wo sie hingehören. Hasan Hastürer ist Journalist. Auf der südlichen Seite der grünen Linie, bei den griechischen Zyprern, hört er immer wieder: Euren Staat gibt's ja gar nicht. In Wirklichkeit seid ihr auch Bürger unseres Staates, der Republik Zypern. In der Tat kann sich jeder türkische Zyprer im Süden einen Pass der Republik Zypern besorgen, also einen EU-Pass. Zumindest all jene türkischen Zyprer, die schon immer in Zypern gelebt haben und nicht aus der Türkei übergesiedelt sind. Hasan Hastürer hat vor lauter Pässen Identitätsprobleme.
Ich habe drei Pässe. Den türkischen Pass, den ich benutze, wenn ich in die Türkei reise. Aber ich empfinde diesen Pass nicht wirklich als den meinen. Dann habe ich den Pass der Europäischen Union. Den hat mir der griechisch-zyprische Beamte so ausgestellt, als hätte ich eigentlich kein Recht darauf. Ich empfinde ihn also auch nicht als den meinen, so wie ihn einer meiner griechisch-zyprischen Freunde als den seinen empfindet. Und schließlich habe ich den Pass der türkischen Republik Nordzypern, den die ganze Welt nicht anerkennt. Aber der ist mir, glaube ich, noch am nächsten. Der definiert mich noch am meisten.
Der Lebensstandard im Norden Zyperns ist niedriger als im Süden. Aber der Norden holt auf, verdient vor allem mit Tourismus Geld. Investoren aus der Türkei und auch aus Großbritannien haben die Küsten Nordzyperns mit Hotels und Ferienhäusern vollgebaut. Ruhe, Idylle und einsame Buchten sind nur noch am äußersten Zipfel Zyperns zu finden, auf der langgezogenen Karpas-Halbinsel, die wie ein Speer ins östliche Mittelmeer ragt. Und dort, in der hintersten Ecke der türkischen Republik Nordzypern, erklingen plötzlich und unerwartet griechische Töne. Die Mönche des Andreas-Klosters an der Ostspitze der Karpas-Halbinsel wurden nach der Teilung der Insel 1974 nicht in den Süden vertrieben. Sie durften bleiben. Sie haben das Kloster erhalten als Wallfahrtsort der zyprisch-orthodoxen Kirche.
Turkey Mountain, maybe it's Surya Mountain, yes, you can see.
Im Norden könne man manchmal die türkischen Berge sehen und im Osten die syrischen, erzählt Hüseyin Erenköylü, der Wirt des Campingplatzes an der Ostspitze Zyperns. Hüseyin Erenköylü ist sozusagen der östlichste Einwohner Zyperns. Und weil die gesamte Insel offiziell zur EU gehört, ist Hüseyin somit auch der östlichste Bürger der EU. Er ist der erste EU-Bürger, der morgens die Sonne sieht.
Yes, sunrise you can see here is very, very well.
Ja, den Sonnenaufgang könne man hier sehr schön beobachten. Auf seinem Campingplatz parkt ein Wohnmobil aus Osnabrück. Hier sind viele Weltenbummler unterwegs und viele Besucher aus dem griechischen Teil der Insel. Wird Zypern eines Tages wieder vereinigt? Hüseyin Erenköylü antwortet sehr schnell.
No, this is politics. If they want, yes. This is not up to us.
Nein, das ist Politik. Wenn die das wollen, ja. Aber das liegt nicht an uns, sagt er.
Musik Mehr Optimismus versprüht das Home for Cooperation, das Haus für Zusammenarbeit mitten in der Inselhauptstadt Nikosia. Ein modernes, zweistöckiges Gebäude in der Pufferzone, also weder im griechischen noch im türkischen Teil Zyperns, sondern dazwischen, in jenem Grenzstreifen, der von Blauhelmen der Vereinten Nationen verwaltet wird.
My name is Marina Neofitou and I'm the director of the Home for Cooperation.
Marina Neofitou ist die Direktorin des Hauses für Zusammenarbeit. Hier arbeiten meist junge griechische und türkische Zyprer zusammen. Sie laden ein zu Stadtführungen per Fahrrad beiderseits der Grenzlinie. Sie organisieren Kinderfestivals, bei denen Schulklassen aus beiden Volksgruppen miteinander feiern. Und in Workshops diskutieren sie, wie ein friedliches Miteinander von türkischen und griechischen Zyprern aussehen sollte.
To enable a more peaceful environment, a more...
Wir wollen eine friedliche Umgebung schaffen, damit die Leute hier harmonisch zusammenleben können. Ohne Konflikte, ob die Konflikte nun aus eigenen Erfahrungen herrühren oder aus Erzählungen. Wir wollen dagegenhalten. Auch wenn es keine gewalttätigen Konflikte mehr gibt, so gibt es doch noch viele Vorbehalte.
Ist der Dialog ein Schritt zur Wiedervereinigung der Insel?
Ich bin absolut optimistisch. Die Stimmung der Menschen ist etwas positiver als früher.
Allerdings sind die Zweifel wieder gewachsen, weil seit dem vergangenen Herbst im wahrsten Sinne des Wortes die Uhren in Zypern anders ticken, je nachdem, ob sie im Norden oder im Süden stehen. Der Süden hat, wie die gesamte EU, Ende Oktober auf Winterzeit umgestellt. Der Norden aber folgte dem Alleingang des türkischen Präsidenten Erdogan, der der Türkei die ewige Sommerzeit verordnet hat. Die Regierung der türkischen Republik Nordzypern sieht sich an Erdogans Dekret gebunden. Seitdem ist Nordzypern dem Süden um eine Stunde voraus. Die Zeitzonengrenze läuft mitten durch Nikosia.
Es ist so schwer, dieses Uhrzeitproblem zu managen. Wir bieten ja Kurse und Workshops an. Für einige Leute fangen sie jetzt eine Stunde später an. Ja, das ist eine Herausforderung. Hier gibt es immer neue Herausforderungen.
Das EU-Mitglied Republik Zypern, das ja faktisch nur den griechischen Süden der Insel umfasst, erholt sich gerade von seiner schwersten wirtschaftlichen Krise. Jahrelang war die ersehnte Wiedervereinigung nicht Thema Nummer eins im Süden der Insel, sondern die Bewältigung der Krise. Im Frühjahr 2013 wäre Zypern in die Staatspleite gerutscht, wenn die Euro-Länder nicht mit dem Rettungsschirm geholfen hätten. Die zyprischen Sparer mussten Opfer bringen, manche verloren ein halbes Vermögen, aber Zypern hat die Krise weitgehend überwunden, anders als der große Bruder Griechenland. Der Motor der Wirtschaft Zyperns ist der Tourismus. Urlauber mögen die Insel, auf der 300 Tage im Jahr die Sonne scheint, auf der auch im Januar das Thermometer oft auf 20 Grad steigt.
Früher hatte jeder Bauer auf Zypern einen Esel.
They're tough work animals.
Esel sind zähe Arbeitstiere. Sie mögen es, hart zu arbeiten. Sie sind robust und gesund, sehr unabhängig und sehr, sehr loyal und treu. Sie sind klasse.
Sagt Judy Weltzman vom Donkey Sanctuary in Panokividis bei Larnaca. Im Donkey Sanctuary, einer Art Pflegeheim und Reha-Station für Esel, stehen Hufschmied und Tierarzt zur Stelle. Judy Weltzman und ihre Mitstreiter passen auf, dass es den Eseln gut geht. Zypern ohne Esel, vor 2-3 Generationen wäre das noch undenkbar gewesen.
Die haben alles gemacht, wofür wir heute ein Auto benutzen. Sie haben Feuerholz transportiert, Wasser, Lebensmittel, Steine und Sand. Natürlich kann man auf dem Esel auch reiten. Und viele haben zusammen mit ihrem Esel im Haus gelebt.
Die meisten Esel auf Zypern sind heute arbeitslos. Manche haben einen neuen Job bekommen. Sie schleppen das Gepäck von Touristen durchs Gebirge und unterhalten sie dabei auch noch.
Ich weiß, dass einige Menschen sagen, Tiere hätten keinen Sinn für Humor. Aber ich bin sicher, das stimmt nicht. Esel haben einen Sinn für Humor. Die können sehr unterhaltsam sein.
In Paphos, der derzeit größten Baustelle Zyperns, ist Dimitris Nikolou froh, dass die Bauarbeiter jeden Tag um 18 Uhr Feierabend machen. Sein Restaurant, das vor allem abends gut besucht ist, liegt nämlich am weitläufigen Rathausplatz. Und der erhält gerade einen neuen Belag aus hellgrauen Granitplatten.
Ich möchte einmal kurz die Augen schließen und wenn ich sie wieder öffne, dann soll es fertig sein. Aber wir müssen Geduld haben.
Jammers, Gesundheit. Dimitris prostet mit einem Glas Uso seinen Gästen zu. Die meisten haben heute Abend Hähnchen bestellt. Bei Dimitris ist das ein kulinarisches Erlebnis.
I marinate this chicken. I marinate it with garlic, honey, basil and Coca-Cola.
Er mariniert das Hähnchen mit Knoblauch, Honig, Basilikum und Coca-Cola. Alles Mögliche mischen, Neues ausprobieren. Das schätzen zyprische Köche.
Wie man ja aus unserer Geschichte weiß, sind alle über Zypern gezogen. Franken, Engländer, Türken, Araber. So haben wir ein bisschen von allem. Alle haben ihre Spuren hinterlassen.
Und doch gibt es eine Speise, die ist typisch für Zypern wie keine zweite.
Halloumi, das ist das Lieblingsgericht auf unserer Karte, der traditionelle Käse auf Zypern. Wir bereiten ihn etwas anders zu, mit Honig, Minze und Knoblauch. Sehr lecker.
Käse aus Ziegenmilch, der wird auf Zypern seit Jahrhunderten gebraten gegessen. Aber mit Honig?
Die Einheimischen fanden das ja erst etwas merkwürdig. Sie waren skeptisch. Halloumi mit Honig? Aber dann haben sie es probiert.
Und seither ist Halloumi mit Honig der Renner in Dimitris Restaurant mit dem Namen Kuturu.
Kuturu ist genau genommen ein türkisches Wort. Es bedeutet etwas ohne Plan tun. Wir sagen zum Beispiel, ich backe den Kuchen Kuturu. Das heißt ohne Messbecher oder Rezept, einfach vom Gefühl her. Ich lebe mein Leben Kuturu, heißt nicht so viel Stress haben, frei sein. Ich weiß auch nicht, was wir morgen auf der Speisekarte haben. Es ist eine Philosophie.
Und, so merkt Dimitris an, es wäre auch ziemlich Kuturu, wenn sich die griechischen und die türkischen Zyprer bald einigen würden, wenn sie die Grenze und die Wachtürme, die ihre Insel trennen, abbauen würden. Eine Wiedervereinigung im Kulturhauptstadtjahr, ja, das wäre traumhaft, sagt der Wirt Dimitris aus Paphos. Und sein Namensvetter, der Archäologe Dimitris Michailidis, sieht das genauso. Er sagt auf Türkisch und Griechisch,
Inshallah, as they say, yes, makari, as we say.
Inshallah, wie Sie sagen, makari, wie wir sagen, ja, hoffentlich kommt es so, hoffentlich.
Yes, let's hope it will happen, yes, very much so.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Paphos, Europäische Kulturhauptstadt 2017, eine Sendung von Thomas Bormann. Es sprachen neben weiteren Regina Medler und der Autor. Technik Doris Umland, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.